Also gell, wenn ihr merkt, dass es zu kalt wird, dann dürft ihr auch wieder das Fenster zumachen. Weil ich habe gemerkt, es ist schon wieder frisch geworden. Das ist ein bisschen ein krasser Wechsel vom letzten Sonntag, wo wir fast verschmachtet sind hier drinnen, zu jetzt, wo es ja, so kühl ist. Aber ich habe gemerkt, ein Vorteil hat, wenn man beim Singen die Maske anhat, weil die Wärme, die bleibt dann so schön im Gesicht. Also, ja. Und gleich ist es eine Auswirkung von Corona, gell? Wo wir jetzt ein Schutzkonzept haben, wo wir einhalten, Schutzmaßnahmen, wo wir sagen, so wenn wir miteinander umgehen. Und in dieser Zeit jetzt mit Corona hat es ja einen Ort, zumindest am Anfang, sehr stark getroffen, Bergamo. Vielleicht habt ihr von dem mitbekommen. Sind ja zum Teil dann auch Bilder auftaucht von Bergamo. Einfach auch mit den Leuten, die dort gestorben sind. Schreckliche Bilder. Und mir ist dann im Rahmen ja, von dem Namen ist mir ein Buch begegnet, oder ein Titel von einem Buch, der heisst Die Pest von Bergamo. Das hat der Jens-Peter Jakobsen geschrieben, das Buch. Wisst ihr, wenn? Ja, sogar noch länger. Von 1881 ist das. Und hat das natürlich nicht gewusst, was 2020 wird passieren mit Corona. Hat das Buch jetzt auch nicht prophetisch geschrieben oder so, aber hat das geschrieben, auch um etwas aufzuzeigen. Und er hat dort von den Leuten von Bergamo geschrieben, wo eben Pest gewütet hat unter den Leuten. Und die Leute, die sind so langsam ein bisschen wirr geworden. Sie haben sich das nicht können erklären, von wo kommt die Pest, was können wir dagegen machen. Gewisse sind sogar so richtig ja, wie Traumtänzer rumgelaufen, so wie in einem Delirium innen. Der Jakobsen, eben der Autor, der beschreibt das als Sinnentaumel und Rauschzustand. Und in dem Innen sind sie gewesen, weil sie einfach nicht rausgekommen sind, weil sie nicht klargekommen sind mit dieser Situation, mit dieser Pest, die gewütet hat. Und dann schildert Jakobsen, wie ein Prediger, ein Bußprediger auf das Bergamo geht und von Jesus erzählt, dass Jesus für sie ans Kreuz gegangen ist und dass das, was sie da erleben, sie dürfen aufrütteln, dass sie dürfen erkennen, wer Jesus ist. Er will ihnen ein neues Leben geben. Er will sie wieder befreien aus dieser Situation. Aber seine Predigt, die ist nicht gehört worden. Niemand hat zugelassen. Und darum hat er ein paar Worte gesagt, die sehr mehr denkwürdig sind. Und die muss ich jetzt vorlesen. Also er sagt dann zu den Leuten von Bergamo, die nicht zugelassen haben: Wenn Christus heute gekreuzigt werden sollte, würde er darauf verzichten und würde lieber zum Himmel fahren. Und sein letzter Blick würde nicht dieser verdorbenen und von Sinnenlust verpesteten Masse gelten. Und sein letztes Wort am Kreuz würde nicht sein, es ist vollbracht, sondern es lohnt sich nicht. Ich glaube, an dem Punkt liegt der Jakobsen, der Autor, aber falsch. Sein Bußprediger, wo da kommt in dem Buch, der denkt menschlich. Der denkt, ja, ich habe es jetzt erklärt. Selber schuld, wenn die nicht haben wollen zulassen, ich gehe jetzt wieder. Seine Reaktion ist eigentlich logisch, aus meiner Sicht. Also ich denke mir häufig das. Ja, wie häufig denke ich das? Ich habe das doch jetzt erklärt. Jetzt musst du es doch checken, jetzt musst du es selber machen. Aber Gott ist anders. Die Geduld von diesem Bußprediger war am Ende. Gottes Geduld, die hört nicht auf. Sein Geduldsfaden reißt nicht. Und seine Liebe zu uns Menschen ist grösser als ja, die Sünde oder die Sinneslust, wo die Leute von Bergamo waren. Er kennt die Menschen von Bergamo damals, in der Pestzeit. Er weiß, wie die Menschen heute sind in Bergamo. Er weiß, wie die Menschen in der Schweiz sind. Er weiß, wie die Menschen hier in Landquart, in Igis, in Zitzers, in Sevis. Einfach in jedem Ort, er weiß, wie wir Menschen sind. Er weiß, wir Menschen suchen ihn nicht, aber er liebt uns. Ich weiß nicht, ob jetzt Corona quasi wirklich eine Strafe von Gott ist. Es gibt ja gewisse, die das sagen, das schickt Gott als sein Gericht. Kann sein. Aber was ich weiß, ist, dass Gott sicher nicht die Menschen so hängen lässt, sondern er liebt Gott. Er hat seinen Sohn in die gottlose Welt geschickt, wo ihn nicht sucht, wo eigentlich nicht auf ihn hören will. Und ich glaube nicht, dass die Welt heute besser ist als vor 140 Jahren, oder? So lange ist es her, wo das Buch geschrieben worden ist. Auch nicht besser als vor 2000 Jahren, wo Jesus hier auf der Erde gelebt hat. Ich glaube, wenn Jesus noch nicht gekommen wäre, dann würde er jetzt kommen. Und würde wieder uns Menschen retten. Die Liebe von Gott ist zu gross. Als das würde die Menschen einfach so im Stich lassen. Was hat Gott denn angetrieben? Was hat Gott motiviert, um sich selber herzugeben? Die grosse Liebe. Ich glaube, dann, wenn wir jetzt ein bisschen auf die Spur gehen, in einem ersten Gedanken. Gottes Liebe. Wie sieht die aus? Und dafür möchte ich nochmal den Vers lesen. Sehr bekannte Vers, Johannes 3, 16 und 17, auch noch gerade. Da heißt es, denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Gott sandte seinen Sohn nicht in die Welt, um sie zu verurteilen, sondern um sie durch seinen Sohn zu retten. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab. Warum hat Gott, ist Gott auf die Erde gekommen, in Jesus Christus, in dieser Person? Aus Liebe. Aus Liebe. Und es ist eine gigantische Liebe. Irgendwie ist das noch schwer zu verstehen. Wenn man sich vorstellt, selbst wenn man glaubt, da ist ein Gott, aber dass der Gott sich jetzt klein macht, hergibt, dass der mich liebt, dass der dich liebt, ganz persönlich. Er liebt dich so sehr, dass er auf die Welt gekommen ist, um einen Weg zu ihm zu schaffen. Und um die Liebe ein bisschen besser zu zeigen, möchte ich euch eine Geschichte erzählen. Und zwar ist das eine Geschichte von einem König, der hat einen Minister gehabt. Er war eigentlich sein Lieblingsminister, weil der ist sehr treu war und hat alles immer richtig gemacht. Und der Minister, der ist jetzt zum Glauben an Jesus Christus gekommen. Er hat sein Leben übergeben, hat erkannt, dass er selber ja nicht in der Lage ist, das Leben so zu leben, wie er möchte. Und er ist mit Jesus unterwegs und hat das auch erzählt, hat das offen gesagt. Und hat das auch dem König gesagt. Und der König hat gefunden, ja, aber wenn du jetzt vom König, von den Königen redest, von dem Gott, der da über allem ist, wieso kommt der selber? Ich bin ja auch König in meinem Reich. Und wenn etwas muss gemacht werden, dann schicke ich einfach einen von meinen Dienern, gebe den Befehl und dann wird das gemacht. Dann muss ich nicht selber kommen. Also kannst du mir die Frage beantworten? Das Problem war, der König hatte ein Imageproblem mit dem Minister, der jetzt hier plötzlich von Jesus redet. Und er hat sich vorgenommen, den Minister zu entlassen. Den Minister. Dann hat er ihm das gesagt und er hat gesagt, aber wenn du mir eine Antwort auf diese Frage kannst geben, warum kommt Gott selber auf die Erde? Du hast 24 Stunden Zeit, wenn du bis dann keine Antwort kannst geben kannst, dann muss ich dich entlassen. Der Minister hat gedacht, ja, okay, dann überlege ich mir mal etwas. Und er ist dann zu einem Schnitzkünstler gegangen. Und er hat dort eine Puppe machen lassen, in echter Grösse. Und die Puppe war eine spezielle Puppe, weil die hat gleich ausgesehen wie der Sohn vom König. Er nämlich gewusst, der König, der wird am Nachmittag auf dem See mit dem Ruderbötli fahren. Und er hat sich mit dieser Puppe am Ufer parat gemacht. Und als das Bötli mit dem König in der Nähe vorbeigefahren ist, hat er die Puppe gefallen. Und der König hat das gesehen. Er hat gedacht, hey, das ist mein Sohn. Er hat sofort seine Kleider abgezogen. Eigentlich nicht mal das. Und er ist sofort ins Wasser gekommen. Und er war dann ein bisschen ernüchtert, als er die Holzpuppe rausgezogen hat. Aber dann ist der Minister zu ihm gekommen und hat gesagt, Herr König, können Sie mir jetzt sagen, warum dass Sie selber ins Wasser gekommen sind? Und nicht einen Befehl gegeben haben und gesagt haben, könnt ihr meinen Sohn rausholen? Er hat gesagt, das ist mein Vaterherz gsi, wo mich zu dem getrieben hat. Die Liebe zu meinem Sohn, dass ich selber meinen Sohn rausgeholt habe. Ich habe gar nicht anders können. Ich hatte im Moment gar nicht anders, andere Gedanken gehabt, sondern nur, ich wollte meinen Sohn retten. Und genau so ist es auch mit der Liebe von Gott. So ist sein Herz. Darum ist er auf die Welt gekommen, um uns zu retten. Und das ist die zentrale Botschaft, die er bringt, wo die Bibel auch immer wieder sagt. Und dass Gott in der Person Jesus Christus auf die Erde gekommen ist, das ist der absolute Höhepunkt von dieser Aussage, dass Gott uns liebt, das absolute Zeugnis, dass er sich hergegeben hat. Wir lesen das im 1. Johannes 4, Vers 9 und 10. Da heißt es, Gottes Liebe zu uns zeigt sich darin, dass er seinen einzigen Sohn in die Welt sandte, damit wir durch ihn das ewige Leben haben. Jetzt geht es aber noch tiefer, die Liebe. Und das ist die wahre Liebe. Nicht wir haben Gott geliebt, sondern er hat uns zuerst geliebt und hat seinen Sohn gesandt, damit er uns von unserer Schuld befreit. Wir denken ja manchmal, ja, es ist einfach, jemanden zu lieben, wenn der lieb zu mir ist, oder? Meine Freunde gern zu haben, ist sehr viel einfacher als Leute, die es nicht so gut mit einem meinen, die einem vielleicht auslachen, oder sogar beschimpft. Und da heisst es, das ist die wahre Liebe, dass Gott uns geliebt hat, bevor wir ihn geliebt haben. Das heisst, seine Liebe ist der Ausgangspunkt, ist die Quelle von all dem, was er macht und er gemacht hat. Und es ist nicht irgendwie ein Kreislauf. Und er hat sich nicht dafür entschieden, weil wir Menschen so gut sind, so liebenswürdig. Sondern er hat sich entschieden, weil er gesagt hat, das sind meine Geschöpfe, die liebe ich, mit denen will ich vorwärts gehen. Weil wenn man etwas liebt, dann bleibt man auch dran, dann macht man auch etwas. Und Gott hat das bewiesen. Ich tue amix Lego aufbauen. So Häuschen mit Anleitung. Und manchmal merke ich dann so 5-6 Schritte später, dass ich irgendetwas falsch gemacht habe. Und weil ich das so gerne mache und weil ich auch gerne genau bin in dem Häuschen aufbauen, sage ich dann nicht, ja, ist einfach egal, ich lasse jetzt sein. Oder nimm sogar das Häuschen und tue es auf den Boden rühren, damit es kaputt geht. Hey, ich habe das gern, ich mache das gern. Und wenn ich es merke, dann gehe ich zurück und schaue, was habe ich falsch gemacht. Ich setze etwas dafür ein, dass es wieder stimmt, dass es wieder passt. Und Gott hat auch gemerkt, hey, da stimmt etwas nicht. Der Mensch, der ist verloren. Der muss gerettet werden. Und das ist auch so eine Sache, wo wir Menschen uns vielleicht nicht so bewusst sind. Warum? Was war das Ziel, dass Jesus da auf die Erde gekommen ist? Sein Ziel war, wir lesen es hier im Vers 17, zweiter Teil, zum Menschen retten. Ja, was heisst denn Menschen retten? Retten kann man ja nur jemanden, der in Not ist oder der verloren ist. Und ich habe das Gefühl, gerade in der Schweiz ist der Gedanke sehr stark, ja, mich muss niemand retten. Vor was denn? Eher so die Vorstellung, eigentlich, ich stand auf einem neutralen Boden, sowieso, oder? Ich bin ja Schweizer, ich bin neutral. Und jetzt kann ich aussuchen, was hat es für Optionen, um mich dann zu entscheiden, was ich möchte machen. Das Bild, das die Bibel aber hat, über den Mensch, über uns Menschen, ist ganz anders. Das, was Gott sagt, hey, ihr seid verloren. Wenn ihr nicht mit mir unterwegs seid, dann zeigt ihr damit, dass ihr nicht möchtet leben, dass ihr nicht mit mir möchtet unterwegs sein. Ich will euch das ewige Leben geben. Und selbst wenn ihr ein gutes Leben hier auf der Erde habt, spätestens nach dem Tod ist es fertig. Aber ich will euch das ewige Leben geben. Gottes Liebe zeigt sich uns darin, dass es seinen einzigen Sohn gibt für uns. Dass er sich selber hergibt. Dass er sich hergibt, damit du kannst gerettet werden. Das ist seine Liebe. Ich möchte den Vers einfach nochmal vorlesen. Johannes 3,16. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Und ich glaube, das ist ein bisschen Gefahr bei Bibelfers, die sehr bekannt sind. Dass man sie liest und denkt, ja, ist ja logisch. Ist ja logisch, dass es so ist. Habe ich schon häufig gehört, habe ich gelesen. Es ist auch Gefahr, dass man den Vers, wir könnten vielleicht auswendig sagen, vielleicht sogar den Vers 17 noch. Aber auswendig sagen, allein bringt nichts. Und wenn du den Vers nicht zum ersten Mal hörst, dann wollte ich dich fragen, bewegt er dich noch? Bewegt dich noch, was Gott für dich gemacht hat, für dein Leben? Bewegt dich, dass der Schöpfer vom Universum, der all das gemacht hat, wo du kannst geniessen kannst, dass der sich hergeht, dass der sich geopfert hat für dich, für dein Leben, damit du ewiges Leben kannst haben. Berührt dich das? Weil ich glaube, das ist das Zentrale, dass uns das bewegt, dass wir das nicht nur erkennen im Verstand, im Kopf, das gehört auch dazu, dass wir den Bibelvers zum Beispiel auswendig können, das ist ja eine gute Sache, aber es muss uns auch bewegen. Es muss uns auch bewusst sein. Und meine Frage an dich, ist es dir bewusst? Wenn wir nicht verstehen, was Gott für uns gemacht hat, wenn du nicht verstehst, was Gott dir gegeben hat, dann können wir auch nicht weitergehen. Dann können wir auch nicht wachsen in dieser Beziehung. Dann können wir auch nicht grösser werden. Bewegt dich das noch? Und vielleicht hörst du den Vers zum ersten Mal oder kennst ihn gar nicht so und kennst auch Gott nicht so und was er dir gemacht hat, für dich gemacht hat, dann möchte ich dich fragen, ganz konkret, was hält dich davon ab, das Angebot von Gott anzunehmen? Wir Menschen, wir sind nicht auf einem neutralen Boden und können uns jetzt entscheiden, den Weg oder den Weg und alles ist egal. Sondern die Bibel sagt, das Bild, das ich möchte brauchen, ist, wir Menschen, wir sind in einem brennenden Haus. Und zwar lichterloh brennend. Und alle Wege sind versperrt, um rauszukommen. Und alle anderen Menschen wissen auch nicht, wo durch. Weil, ja, es ist so heiß und so viel Rauch, wir können uns nicht selber retten als Menschen. Es braucht Hilfe von außen. Wie bei so einem Brand, die Feuerwehr, die kommt und der Brand löscht, ist Jesus gekommen, ist Gott gekommen, um dich zu retten, um dir zu helfen. Kennst du eine größere Liebe als die, die sich hergibt? Weil Gott hat uns geliebt, bevor wir irgendetwas zurück können geben, bevor wir ihn haben können lieben. Und obwohl er weiß, dass wir Menschen Fehler machen, nicht perfekt sind, liebt er uns. Und ich habe gedacht, eigentlich bei der Geschichte vom König und seinem Minister und dem Sohn, eigentlich müssen wir das noch ein bisschen erweitern. Eigentlich müssen wir sagen, der Sohn ist vorher noch am Vater begegnet und hat ihm gesagt, ich will nichts mehr mit dir zu tun haben. Ich kenne dich nicht, ich gehe jetzt weg, ich will mein eigenes Leben leben. Und dann passiert noch mal das Gleiche auf dem See, wo die Puppe hineingeht. Und wenn man abgewiesen wird und abgelehnt wird, dann ist es noch mal viel schwieriger, um aus Liebe herauszuhandeln. Aber Gott hat das gemacht. Gottes Liebe ist gewaltig. Sie ist riesig. Ist dir bewusst? Bewegt dich das, was er gemacht hat für dich? Und da heißt es in dem Vers, Gott hat die Welt so sehr geliebt. Und was heißt das, die Welt lieben? Vielleicht hast du auch schon mal gehört, dass man die Welt nicht lieben soll, als Christ erst recht nicht. Aber ich glaube, da ist etwas anderes gemeint. Also wenn es heisst, man soll die Welt nicht lieben, dann geht es darum, dass man nicht das lieben soll, was Gott nicht gefällt. Das, wo die Menschen automatisch auch häufig gern machen. Aber da heisst es die Welt lieben. Die Welt lieben, die Gott gemacht hat. Gott hat die Schöpfung gemacht und er hat 5-mal gesagt, nach jedem Tag, es ist sehr gut. Er hat Pflanzen gemacht, hat Tiere gemacht, hat Wasser gemacht. All die Ökosysteme, wo wir immer wieder in Staunen kommen. Ich bin gerade gestern wieder in Staunen gekommen. Die einen wissen es von euch, ich habe ein Aquarium ja mir angeschaffen. Und gestern sind neue Korallen reingekommen. Und das, also wie das wirkt, und wie das ein ganzer Mechanismus ist, in dem Aquarium innen. Es hat Bakterien, die drinnen sind. Es hat Schnecken, die drinnen sind. Aber dann auch die Korallen müssen drinnen sein, damit das Ganze funktioniert. Es ist wie ein Kreislauf, der lebt. Und der ist hochkomplex. Also da hat man noch lange nicht alles durchblickt. Und der Gott, wo die Welt gemacht hat, der liebt auch seine Welt. Das ist wieder beim Lego, oder? Er kommt nicht auf die Idee, einfach das vorzurühren oder einfach wegzulaufen und so tun, als gehört das gar nicht zu ihm. Sondern er liebt die Welt, die er geschaffen hat. Es ist eine fundamentale Veränderung passiert von der Schöpfung her. Und zwar der Sündenfall. Vielleicht hast du von dem auch schon mal gehört. Wo Adam und Eva entschieden haben, im Moment brauchen wir gerade die Frucht von dem Baum, wo Gott uns zwar verboten hat zum Essen, aber im Moment brauchen wir das gerade. Und durch das ist die Trennung gekommen zwischen uns Menschen und Gott. Und durch das sind auch viele Sachen in die Schöpfung hineingekommen, die nicht schön sind. Tod. Verderben. Und trotzdem ist die Schöpfung immer noch wunderschön. Es bewegt mich jedes Mal, wenn ich Bilder sehe oder selber sogar das erlebe, auf einem Berg zu stehen, Bündner Bergen, Sonnenaufgang zu sehen und einfach die majestätische Erhabenheit von dieser Natur, wo man merkt, eigentlich bin ich nur ein kleiner Teil von dem Ganzen. Und das liebt Gott. Und er möchte, dass auch wir das lieben, die Welt lieben. In dem Sinn, seine Schöpfung. Und er hat nicht nur Pflanzen und Tiere und das Wasser geschaffen, sondern er hat auch uns Menschen geschaffen. Haben wir vorher miteinander gesungen, oder? Du hast mich geformt. Und das hat er am 6. Tag gemacht. Und nach dem 6. Tag hat Gott gesagt, und siehe, nicht nur es war gut, sondern es war sehr gut. Die Welt lieben, so wie Jesus das hier macht oder sagt, heißt also vor allem auch Menschen lieben, Menschen gern haben. Die grösste Liebe, die wir Menschen erweisen können, wenn das alles wahr ist, dass Jesus ewiges Leben schenkt. Und wenn man nicht mit Jesus unterwegs ist, dass man nachher tot ist. Und nicht einfach nur weg, in dem Sinn aufgelöst, sondern trennt von Gott. Die Bibel bezeichnet das auch als Hölle. Es ist ein Ort, wo es Zähneklappern wird sein. Und das Jammern. Und wenn das alles wahr ist, dann ist der grösste Liebesbeweis, den wir Menschen gegenüber bringen können, dass sie dürfen Gott kennenlernen. Dass sie Gott dürfen begegnen. Dass sie dürfen merken, wer er ist. Und da tut uns Gott auch berufen. Er sagt, hey, geht raus und macht zu Jünger. Macht zu Nachfolger von mir, die Menschen. Dass sie an mich glauben. Und zeigt ihnen, was es bedeutet, an mich zu glauben, mit mir unterwegs zu sein. Das ist nicht einfach so eine nebensächliche Bezeichnung. Das ist eigentlich, ich sage jetzt mal, das ist der Jobbeschrieb von jemandem, der mit Jesus unterwegs ist, dass er rausgeht, dass die Welt liebt. Und vor allem die Menschen liebt. In dem Innen sehe ich zwei Stolpersteine, vor allem bei mir persönlich, aber vielleicht siehst du sie bei dir auch in dem Innen. Der eine Stolperstein sehe ich in einer gewissen Gleichgültigkeit. Weil mir geht es auch häufig so, dass ich den Vers lese und einfach denke, ja, ist schon schön. Aber irgendwie macht es nicht mehr. Und ich merke, wir sind damit so in einem Strom drin, vom Alltag, vom Arbeiten, von Familie, von Sachen, die laufen, die einfach gemacht werden müssen, dass man gar nicht bewusst ist, eigentlich meine Nachbarn, die Gott nicht kennen, was passiert mit denen? Ich mache mir gar nicht so viele Gedanken über das, amix. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber es ist eine gewisse Gleichgültigkeit, wo man sagt, ja, wir haben es ja alle gut miteinander. Und wenn ich vielleicht sogar etwas würde sagen, dann könnte sich der Angriff fühlen oder so. Und ich merke, das hält mich ab. Und das ist nicht gut. Also ich predige das jetzt gerade in erster Linie zu mir selber. Ich sage, hey, ich will mich herausfordern, nicht in einer Gleichgültigkeit zu leben. Nicht gleichgültig zu sein der Tatsache gegenüber, dass Menschen verloren gehen. Ich will mich einsetzen, ich will kämpfen. Wenn meine Frau etwas macht, ich beobachte sie und sehe, so kann das nicht funktionieren. Und ich einfach weglaufe und nichts sage, ist das lieblos, oder? Wenn ich einfach herkomme und sage, so und so musst du es machen, ist es vielleicht auch lieblos, dann kann man sich noch überlegen, wie man es dann genau sagen will. Aber man greift doch ein, man macht etwas, es ist einem nicht gleichgültig. Und ich wünsche mir das, dass uns das nicht gleichgültig ist, dass Menschen verloren gehen, sondern ja, dass wir uns bewegen lassen. Und eine zweite Hürde, die ich sehe, ist, dass wir so ein bisschen in ein Vertragsdenken hineinkommen. Was meine ich damit? Ich meine damit, dass wir Liebe als ein Geben und ein Nehmen anschauen. Also ich gebe dir etwas und dafür gibst du mir etwas. Und häufig funktionieren ja Beziehungen, Liebesbeziehungen, auch relativ gut so. Aber das Problem ist, ja, was ist, wenn denn der eine nicht mehr gibt? Dann kann der andere sagen, ja, dann muss ich auch nicht mehr geben, oder? Wenn man die Liebe, wenn man die Beziehung als einen Vertrag anschaut, von Geben und Nehmen, dann ist es schnell vorbei. Und auf der anderen Seite, Geben und Nehmen, oder so ein Vertrag, Das hat man ganz häufig, das macht man täglich. Also, ihr wisst schon, wenn ihr posten könnt im Coop, ihr schliesst einen Verkaufsvertrag ab. Oder im Migros oder wo auch immer. Sobald ihr das Produkt in euren Wagen hineinlegt, sagt ihr, ich kaufe das zu dem Preis. So ist es abgemacht. Aber ihr habt ja keine Liebesbeziehung zu dem Laden, zu dem Coop oder zum Aldi oder zum Lidl oder wer auch immer. Sondern es ist einfach ein Vertrag. Relativ sachlich. Aber Liebe ist mehr. Gott hat sich nicht hergegeben, damit wir für ihn arbeiten können. Damit wir Mitarbeiter werden von ihm. Und darum sollen wir auch nicht Liebe für die Welt haben, weil er es sagt. Oder weil es jetzt halt dazu gehört, so wie ich es vorher ein bisschen gesagt habe, oder? Es gehört zum Leben von jemandem, der Jesus nachfolgt. Nein, wir sollen es machen, weil wir verstehen, wie sehr dass Gott selber die Welt liebt und die Menschen liebt. Verstehst du? Wir können nicht Gott etwas bringen. Wir können Gott gar nicht zurückgeben, eigentlich. Wenn wir in ein Vertragsverhältnis mit Gott kämpfen, hat man keine Chance. Wir können nie das bringen, was er von uns will oder verlangt. Sondern er gibt uns das. Er gibt uns den Status. Und wenn wir erkennen, was er uns gegeben hat, wie sehr dass er uns liebt, dann erkennen wir auch, lassen wir uns auch motivieren, wie sehr dass er andere Menschen liebt. Und dann lassen wir uns in diesen Auftrag hineinnehmen. Es ist eben nicht ein Vertrag, es ist nicht ein Geben und ein Nehmen. Es ist ein Auftrag, motiviert vom Herz her, von der eigenen Liebe her. Wir haben ja hier als Motto von unserer Gemeinde, wir haben es schön da vorne, geliebt, beschenkt und engagiert leben. Es fängt mit der Liebe an, wo von Gott kommt. Und wir dürfen erkennen, hey, Gott liebt mich und er liebt die anderen Menschen. Er beschenkt mich und er beschenkt andere Menschen. Und ich darf mich jetzt in den Strom hineinstellen. Ich bin beschenkt von Gott und ich darf weiter beschenken, andere Menschen beschenken. Ich darf engagiert leben, aus dem heraus, weil ich erkannt habe, hey, Gottes Liebe für mich ist so gross, ich kann gar nicht anders. Ist das bei dir der Fall? Oder bist du in einem von diesen Fallen, die ich vorher aufgezählt habe, oder es gibt ja vielleicht auch noch andere Möglichkeiten, wo man sich lassen hindern lässt, die Welt zu lieben, so wie Gott sie liebt. Gut, ganz so, wie Gott sie liebt, wie Jesus sie liebt, das bringen wir vielleicht nie her. Aber ich glaube, als Anliegen, als Wunsch, das wäre gewaltig. Stell dir vor, schon nur jeder von uns bringt eine Person im nächsten Jahr zum Glauben an Jesus Christus, der dann da auch regelmäßig in die Gemeinde kommt. Wir müssten das neues Corona-Konzept schreiben, weil wir keinen Platz mehr hätten. Wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Ein 90-jähriger Mann ist mal gefragt worden, ob er Gott lieb hat. Und der Mann hat gesagt, ja, natürlich habe ich Gott lieb. Aber ich weiß noch etwas Besseres. Und der Fragesteller fragt so, ja, was ist denn noch besser, als dass du Gott lieb hast? Und dann sagt der Mann, Gott hat mich lieb. Du kennst es, gell? Ja. Gott hat uns lieb. Uns Menschen. Wie kann jetzt die Liebe für die Welt, wie kann man in dem Innen vorwärts gehen, in dem Auftrag, den Gott uns hineinstellt? Ich möchte einfach vier kurze Punkte nennen. Und es sind vielleicht auch Punkte, die du schon x-mal gehört hast. Aber ich möchte dich herausfordern. Nimm dir vielleicht einen von diesen Punkten in der nächsten Zeit vor, wo du sagst, ja, da möchte ich Gas geben. Da möchte ich mehr entdecken, mehr erleben. So. Der erste Punkt ist, lies deine Bibel. Ist als Befehl formuliert, aber ist nicht unbedingt als Befehl gemeint, sondern wirklich als starker Wunsch. Weil die Bibel, das ist Gottes Wort. Und der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sagt Jesus. sondern er lebt auch von jeder geistlichen Nahrung. Und die Bibel ist die geistliche Nahrung, die Gott dir gibt für deinen Alltag. Und je mehr, dass du dich darin liest, desto mehr darfst du Kraft haben. Desto mehr verstehst du auch, was Gott meint. Desto mehr verstehst du auch von der Liebe, die er redet für die Menschen. Und ja, ich merke, die Bibel, oder das ist so mein Eindruck, ich weiß nicht, ob du den teilst, aber die Bibel spielt immer weniger eine Rolle im Alltag der Leute, aber ich glaube auch im Alltag der Christen, der Christenheit. Und ich glaube, wir berauben uns da unseren Wurzeln, unserem Halt. Und darum ist es so wichtig, dass wir sagen, hey, wir wollen die Bibel lesen, weil dort redet Gott zu uns. Dort zeigt er sich uns und dort kann ich von ihm Kraft bekommen, von ihm lernen, mit ihm vorwärts gehen. Der zweite Punkt, den ich Ihnen mitgeben möchte, ist Gang ins Gebet. Weil die Liebe weitergeben, die Welt lieben, so wie Jesus das möchte, das fängt nicht an beim Handeln, sondern es fängt bei Gott an. Nicht etwas, was wir aus eigener Kraft herausmachen müssen, sondern es ist etwas, wo Gott uns seine Kraft gibt. Und hier geht er ganz häufig im Gebet. Wenn wir seine Nähe suchen, wenn wir mit ihm Wort austauschen. Und darum ist es so wichtig, dass du ins Gebet gehst, um die Welt zu lieben. Dritter Punkt, nutze Gelegenheiten in deinem Alltag. Und wenn du keine Gelegenheiten hast, dann schaff dir Gelegenheiten. So noch angemerkt an diesem Punkt. Nutze Gelegenheiten, um von dir zu erzählen. Um zu sagen, an wer das du glaubst und warum. Und das heisst nicht, dass jede Gelegenheit, also ihr seht, oder? Es steht nicht, nutze jede Gelegenheit. Sondern nutze Gelegenheiten. Und ich bin sicher, wenn wir in der Bibel lesen und regelmäßig beten, dann zeigt Gott auch auf, in Situationen innen, ja, da kann man jetzt etwas sagen. Das würde jetzt passen. Oder gibt es auch mehr Gelegenheiten, wo man ins Gespräch vielleicht ein bisschen tiefer kommt, als nur über das Wetter zu reden. Obwohl heute Morgen ist es schon sehr dunkel, findet ihr nicht auch? Hat Gott auch gut gemacht, ja. Der Boden braucht auch Wasser. Ja, nutze und schaffe dir die Gelegenheiten, Begegnungen zu haben mit anderen Menschen, die noch nicht an Gott glauben. Ich merke, für mich ist das eine Herausforderung. Als Pastor, wo ich viel in der Gemeinschaft, viel mit gläubigen Leuten zu tun habe, ich muss mir die Gelegenheiten auch schaffen, um anderen Leuten zu begegnen, ins Gespräch zu kommen. Aber das dürfen wir auch, das zählen wir auch. Und das Vierte, und ich habe jetzt so von der Reihenfolge her, habe ich das bewusst so, lass dein Leben reden. Ich glaube auch im Umgang untereinander oder mit anderen Menschen erkennen die Leute auch, dass du die Welt liebst, so wie Jesus. Und gleich in dem Innen, lass dein Leben sprechen. Ich höre häufig, ja, ich rede mit Leuten nicht so oft über den Glauben, weil sie sehen es ja an meinem Leben schon. Habt ihr das auch schon gehört? Oder? Ja, vielleicht, also ich denke das manchmal auch, oder? Ja, ich muss jetzt nicht sagen, sie können ja mich beobachten. Aber ich merke, wenn ich das so denke und sage, es ist mehr eine Ausrede. Und darum ist das da an vierter Stelle, aber unbedingt ist das ein Punkt, dass wir vorbildlich leben. Wenn andere Leute wissen von dir, dass du gläubig bist, dass du Jesus glaubst, mit ihm unterwegs bist, die beobachten dich ganz besonders. Und wenn sie dann dafür erkennen, hey, der meint das wirklich so, wie er sagt. Der lebt wirklich so, wie Jesus das gibt. Und der ist nicht irgendwie überheblich oder so. Sondern er macht das in aller Bescheidenheit, dann ist das ein gigantisches Zeugnis. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hergegeben hat. wie gewaltig ist die Botschaft? Bewegt sie uns? Bewegt sie dich heute noch? Die Botschaft, hat sie Einfluss in deinem Alltag? Hast du gecheckt, was Gott für dich da hat? Seine Liebe. Es gibt keine grössere Liebe als die, die er hergegeben hat. Und er möchte, dass du die Welt so liebst wie er. Er möchte, dass du wachsisch in dem Innen. Und nutze die Möglichkeiten oder vielleicht auch die Schritte. Es gibt sicher noch mehr Möglichkeiten. Aber das sind so vier Sachen. Nimm eine davon und nimm das in nächster Zeit fest vor und sag, an dem Punkt möchte ich wachsen, möchte ich die Welt mehr anfangen lieben, so wie Gott das gemacht hat. Ich möchte gerne beten. Herr, du bist ein grosser Gott. Und das, was du für uns Menschen gemacht hast, ist unvergleichlich. Du liebst uns, obwohl wir dich nicht suchen. Du liebst uns, obwohl wir Fehler machen und sogar sagen, wir wollen nichts mit dir zu haben. Trotzdem hast du dich hergegeben, bist auf die Erde gekommen, bist ans Kreuz gegangen und bist der schändlichste Tod gestorben, wo wir überhaupt sterben können, damit wir gerettet werden können. Wir danken dir für den Vers aus Johannes 3,16, wo so gewaltige Worte sind, und machen uns bewusst, was die Worte bedeuten im Alltag. Nicht, dass wir es einfach nur kennen, den Vers, sondern dass wir es auch erkennen, dass wir es leben dürfen, dass wir es lieben, so wie wir es vorher gesungen haben. Das Größte meines Lebens ist, dich kennen, dich lieben und dir dienen, Herr. Und zeig uns auf, wo das mir ganz persönlich, wo das ich die Welt noch mehr kann lieben, wo ich noch wachsen kann in dieser Liebe und was ich kann machen in nächster Zeit. Fordere du mich raus und mach uns bereit für das, was du bereit hast. Amen.